SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Herzlich willkommen zur Ausgabe 14 unseres SkyTail Podcasts. Auch heute wollen wir wieder einen Blick auf die Bedrohungen, Angriffe und Betrugsversuche aus dem Internet der letzten 14 Tage werfen und beleuchten IT-Pannen und Gefahrenpotenziale. Wir erklären, was da schiefgelaufen ist, erläutern Hintergründe und sagen Ihnen natürlich auch, worauf Sie achten müssen und was Sie besser machen können, um derartige Vorfälle und Schäden zu vermeiden. Und schließlich starten wir heute mit einer neuen Rubrik, in der wir Ihnen ab sofort regelmäßig Begriffe aus der IT erklären und näher bringen. So viel sei schon mal vorab verraten, heute geht es da um die Schatten-IT. Um das alles fachlich auch richtig darzustellen, habe ich wie immer einen IT-Sicherheitsexperten mit am Mikrofon, nämlich den Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit, Max Ziegler. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Leak-Sammlung des Monats.
Max, zum Ende letzter Woche gab es die Meldung, dass Unbekannte in einem Hackerforum ein Paket mit 3,2 Milliarden E-Mail-Adressen und Passwörtern im Klartext hochgeladen haben. Frei verfügbar für alle. Muss ich mir da jetzt Sorgen machen?
Das war jetzt in dem Sinne nichts Neues, wo man jetzt sagen würde, da ist nochmal ein neuer Einbruch oder irgendwas passiert, wo wirklich Daten abhanden gekommen sind, sondern hier geht es wirklich um eine Leak-Zusammenstellung, also eine Comp oder Combination of Many Breaches. Mhm. Das war also die bisher größte Sammlung älterer Leaks aus den letzten Jahren. Da sind auch noch alte Datensätze mit drin aus den Leaks von LinkedIn und Netflix und ja, Daten aus der ganzen Welt einfach wirklich zusammengesammelt. Waren schon uralt, lange verfügbar.
Mhm.
Und ja, Sorgen machen musst du dir jetzt nicht unbedingt, wenn du in den letzten Jahren vielleicht mal irgendwann dein Passwort schon geändert hast und nicht unbedingt überall die gleichen Passwörter nutzt, wie wir schon immer predigen, solltest du dir eigentlich keine großen Sorgen machen müssen.
Ja, das ist gut.
Du kannst das auch natürlich checken, ob du betroffen bist oder nicht. Es gibt diese Identity-Leak-Checker, zum Beispiel vom HPI. Oder hatten wir hier auch schon mal im Podcast das Have I Been Pwned, wo man dann wirklich seine E-Mail-Adresse eingibt und dann eine Bestätigung bekommt, war man jetzt davon betroffen oder kommt diese E-Mail-Adresse in diesem Datensatz vor oder eben nicht?
Ja, das habe ich schon öfter gemacht. Von mir tauchen zum Beispiel zwei E-Mail-Adressen schon seit Jahren da auf. Da habe ich auch sofort das Passwort geändert. Das ist ja nicht das Aktuelle, was da angezeigt wird, sondern ob du irgendwann mal gehackt worden bist. Also derjenige, der sein Passwort dann inzwischen mal geändert hat, der braucht sich da auch keine Sorgen zu machen, denke ich, ne?
Richtig. Bei einigen Leak-Checkern sieht man auch noch dabei, bei welchem Leak das rausgekommen ist, dieses Passwort. Das heißt, dann hast du ungefähr eine Einschätzung, ach, das war bei LinkedIn, das war 2005 oder ist uralt. Das gibt einem dann noch ein bisschen Gewissheit dabei.
Nun hatten wir ja am 1. Februar wieder mal den Ändere-Dein-Passwort-Tag, aber es mehren sich ja die Stimmen, dass dieser Tag und auch das ständige Wechseln der Passwörter eher kontraproduktiv sind.
Dauerthema Passwörter.
Ja, ganz einfach. Wenn du dein Passwort oft wechselst, dann wärst du auch so ein bisschen dazu verleitet, einfache Passwörter zu verwenden, die man sich dann wirklich auch merken kann. Und mittlerweile geht ja selbst das NIST, also das National Institute of Standards and Technology in den USA, selbst die gehen mittlerweile davon ab und sagen, dieses ständige Ändern von Passwörtern ist eigentlich nicht gut. Such dir lieber ein gutes Passwort aus und bleib dabei. Und wenn du den Verdacht hast, dass es irgendwo kompromittiert wurde, dass es irgendjemand rausbekommen haben könnte oder wie auch immer, dann ändere das.
Mhm.
Ja, und ansonsten kann man nur die grundsätzlichen Dinge mal wieder sagen. Nimm dir einen Passwortmanager, versuche, wo es geht, Zwei-Faktor-Authentisierung einzusetzen. Mhm. Und sobald du irgendwie Angst hast, dass es jemand rausbekommen hat, auf jeden Fall ändern.
Und wenn ich es dann mal ändern muss, was muss ich dabei beachten bei der Auswahl meines Passworts? Ich weiß, hatten wir schon des Öfteren erklärt, aber man kann es ja nicht oft genug sagen, wie wir immer wieder sehen.
Es wird ja immer gepredigt, nimm ganz komplexe Passwörter, die in keinem Wörterbuch vorkommen. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht so Standardnamen und Vereine, Mausi 23 oder was auch immer verwendet, sondern dass man wirklich möglichst komplexe Passwörter verwendet. Und dann ist immer die Frage, ja, wie kann ich das denn mir merken? Wie kann ich sowas denn hinbekommen? Und der beste Weg tatsächlich, und das sage ich auch all meinen Freunden und Verwandten, Bekannten und alle, die es nicht hören wollen, ist tatsächlich, nimm einen Passwortsatz, irgendwie sowas wie, gestern war ich mit meiner Oma einkaufen und habe 20 Äpfel gekauft, Ausrufezeichen. Und davon nimmt man dann immer die Anfangsbuchstaben, jeweils in der Groß- und Kleinschreibung. Dann nimmt man die 20 und das Ausrufezeichen am Ende. Und dann hat man schon einen super Satz. Und Ja, es ist aufwendig, aber je häufiger man das tippt, umso häufiger prägt sich das auch in die Finger ein. Tipp ist eigentlich immer, nimm das als Windows-Passwort, setz den Screensaver, sobald du deinen Bildschirm verlässt, und dann tipp das ein und dann hast du das nach wenigen Tagen wirklich auch komplett drin in den Fingern.
Ja, das ist ein guter Tipp. Aber dass derartige Grundregeln immer noch nicht überall angekommen sind, das zeigt eine Untersuchung von Know Before Research. Die haben 160.000 Angestellte befragt und herausgefunden, dass immer noch ungefähr 3/4 aller Befragten Passwörter auch mehrmals verwenden. Aber dass dagegen gute Passwörter und Verschlüsselung extrem schwer zu knacken sind, musste die Staatsanwaltschaft Kempten jetzt feststellen.
Ja, jetzt feststellen. Also die versuchen wirklich schon seit Jahren, die digitale Geldbörse eines Betrügers zu knacken, der dann seit 2014 schon verurteilt wurde. Und in dieser digitalen Geldbörse sind 1730 Bitcoins, also ungefähr 70 Millionen Euro aktuell. Und das Passwort ist angeblich mehrfach verschlüsselt und da sind natürlich dann auch selbst IT-Spezialisten irgendwo machtlos, wenn es eine gute, sinnvolle Verschlüsselung ist. Und der Betrüger ist inzwischen wieder frei und hatte damals auf fremden Rechnern diese Bitcoins auf fremden Rechnern illegal erstellt, also Krypto-Jacking. Und ja, falls sie das dann doch noch irgendwann mal knacken sollten, dann geht das Geld natürlich an die Staatskasse und das wäre sehr schön. Aber der Betrüger jedenfalls will das Passwort weiterhin auch nicht rausrücken.
Ja, gerade jetzt bei dem Bitcoin-Kurs wäre es natürlich schön, wenn man gerade jetzt verkaufen könnte, bevor der Kurs wieder in den Keller geht. Also ich glaube bei 40.000 Euro oder sowas an der Höhe steht der gerade. Das wäre gar nicht schlecht.
Oder weiter nach oben, man weiß es natürlich nicht. Ne? Je nachdem, wem man jetzt gerade glaubt, welcher Philosophie.
Nun werden Passwörter auch nicht nur bei Hacks oder durch Phishing erbeutet. Auch der Verkauf von Gebrauchgeräten wie Smartphones, PCs, Laptops oder Speichermedien, das birgt da eine ganz große Gefahr, wie eine aktuelle Umfrage von Kaspersky ergab.
Löschen aber richtig.
Das liegt einfach daran, dass viele Verkäufer von solchen Geräten zwar vor dem Verkauf die Daten löschen auf den Geräten, aber das in den seltensten Fällen wirklich richtig oder richtig tiefgehend und vollständig tun. Ne? Mhm. Also bei den meisten Verkaufsobjekten findest du dann wirklich doch noch einige Daten. Zum Beispiel bei gebrauchten Festplatten. Da gab es mal eine Umfrage unter Käufern, was die alles gefunden haben. Also Passwörter, Kontaktdaten wie E-Mail-Adressen, Geschäftsdaten und Kopien von offiziellen Dokumenten und so weiter und so weiter. Also da, das ist gar nicht, sollte man nicht so auf die leichte Schulter nehmen tatsächlich.
Aber wie mache ich das? Also einfach Delete drücken oder formatieren von der Platte, das reicht nicht aus, bevor ich das verkaufe?
Das Problem ist, dass bei Delete oder auch beim Formatieren nicht die Daten selbst gelöscht werden, sondern wirklich nur der Verweis auf den Speicherort. Ne? Also da gibt es ja quasi eine Tabelle, in der drin steht, wo jetzt was auf der Festplatte liegt. Also besser mit Spezialtools diese Dateien wirklich schreddern oder wipen, wie das so heißt. Ja. Und dabei werden die dann mehrfach überschrieben. Also entweder mit 0 überschrieben oder auch mit irgendwelchen Zufallszahlen kann man das überschreiben. Das hilft dir aber alles nichts, sobald du SSDs hast, weil SSDs nochmal eine eigene Speicherverwaltung haben. Und da werden die Daten dann wirklich an unterschiedlichsten Stellen auch physikalisch gespeichert. Und da muss man dann wirklich schon ein sogenanntes Secure Erase von der SSD anstoßen.
Hilft das eigentlich was, wenn ich bei einer Festplatte einen starken Magneten dran halte? War da früher immer mal so der Tipp.
Ja, das mag helfen, aber auch, ich glaube, nicht in aller Tiefe. Ich meine, Firmen gehen dann wirklich so weit und schaffen sich dann so Schredderboxen an, wo dann die Festplatten wirklich physikalisch zerschreddert werden. Und ich glaube, da wirklich noch was rauszuholen, dafür muss man, glaube ich, schon sehr viel Zeit und Liebe aufwenden.
Max, auch bei unserem nächsten Thema geht es, wenn auch im erweiterten Sinne, um Passwörter bzw. Um den laxen Umgang damit. Im Städtchen Oldsmar im US-Bundesstaat Florida hatten Angreifer die Wasseraufbereitungsanlage über das Internet angegriffen und versucht, dort die chemischen Werte des Trinkwassers zu verändern.
Angriffe auf die Infrastruktur.
Ja, das ging ja auch durch alle Medien. Das Schöne war, oder was heißt das Schöne, das Gute war am Ende, dass es einem Mitarbeiter aufgefallen ist, dass sich der Mauszeiger auf seinem Bildschirm vor ihm von alleine bewegte und dann wurden irgendwelche Menüs geöffnet, Einstellungen verändert, Sensoren im Trinkwasser abgefragt und so weiter. Sie berufen sich natürlich jetzt darauf und haben gesagt, ja, wir hätten das aber so oder so gemerkt, ne, weil wir haben immer natürlich Sensoren und machen stetige Prüfungen und hätten das sowieso rausgefunden. Mhm. Nichtsdestotrotz, der Angreifer war jetzt halt im System und hat dann wirklich viele Schwachstellen auch im System ausgenutzt. Und dazu gehörte halt, dass alle Computer von den Mitarbeitern direkt auf die Steuerung zugreifen konnten. Und alle ohne ausreichenden Schutz oder Firewall direkt ans Internet angeschlossen. Die haben dasselbe Passwort für den Fernzugriff für TeamViewer benutzt. Ne? Und darüber haben wir auch schon oft gesprochen, auf allen Rechnern lief weiterhin das Betriebssystem Windows 7, das ja jetzt auch schon seit über einem Jahr keine Sicherheitsupdates mehr bekommt.
Ja, das ist natürlich dann ganz schlecht. Aber um es mal deutlich zu sagen, es lag jetzt nicht an TeamViewer selber, weil die Software ist ja eigentlich recht zuverlässig und sicher, sondern an den vielen Nachlässigkeiten in der Behörden-IT.
Ja, die Kombination macht's dann, ne?
Aber wobei der Angriff auf den Wasserversorger jetzt nun auch kein Einzelfall ist, so verzeichnete das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also BSI, im Jahr 2018 157 gemeldete Angriffe auf Energieversorgungsunternehmen in Deutschland und die Tendenz ist wohl stark steigend.
Ja, das sind einfach lohnende Ziele. Ne? Also ist natürlich schön, wenn man Infrastruktur oder Netze komplett lahmlegen kann. Das ist auch, ja, wenn man es denn so will, vielleicht neue Kriegsführung oder auch neue Möglichkeiten, irgendwo Geld zu erpressen. Das Problem ist natürlich, wenn Netze oder Erzeugungsanlagen dann wirklich alle miteinander verknüpft sind. Ne? Also das BSI hat schon Anfang 2020 vor erheblichen Sicherheitslücken in der Steuerungssoftware von Kraftwerken gewarnt, die dann schlimmstenfalls eine Kernschmelze herbeiführen können. Ich meine, bis es so weit kommt, da muss natürlich schon noch eine ganze Menge zusammenkommen, weil nach meinen Erfahrungen und auch Besuchen oder auch Audits in solchen Anlagen, da sind so viele Sicherheitssysteme, die ineinander greifen. Dann schaffst du es vielleicht, das eine zu hacken, aber die Systeme sind wirklich auch sehr gut voneinander getrennt. Und dann kommst du halt wirklich irgendwann nicht weiter. Ich meine, es hat ja tatsächlich geklappt, vor 10 Jahren im Iran die Zentrifugen von solchen Urananreicherungsanlagen zu hacken.
Ja, stimmt. Ja.
Und da haben sie es eben geschafft über infizierte USB-Sticks. Damals dieser Stuxnet, der Begriff ging ja auch durch die Welt. Das ging aber dann auch wirklich so weit, dass man einen USB-Stick infiziert haben musste und den dann wirklich in die Anlage, also in den Sicherheitsbereich reintragen musste. Und so einfach ist das gar nicht, wenn man das jetzt von außen schaffen möchte.
Ja, aber man sieht, da muss schon teilweise nochmal nachgebessert werden. Die Auswirkungen sind ja dann auch wesentlich übler als bei einem Hack im normalen Unternehmen. Die betreffen ja dann unser aller Leben. Also was das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red vermutlich anders sehen wird, von wegen, es ist ja nicht so schlimm, denen haben Hacker vermutlich ebenfalls aus Osteuropa nämlich Interna und Spielequellcodes von Blockbuster-Games wie Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 gestohlen.
Erpresser am Werk.
Das war jetzt eigentlich eine klassische Ransomware-Attacke. Der Server wurde dann teilweise verschlüsselt. Dabei wurden dann vorher noch ein paar Firmendaten entwendet. Ein Lösegeld haben sie gefordert. Und ja, CD Projekt wollte dann natürlich den Forderungen nicht nachkommen.
Ja.
Hat es auch geschafft, die Server durch Backups wieder hochzufahren. Hat kein Lösegeld gezahlt am Ende. Hat dazu geführt, die gestohlenen Daten wurden dann mittlerweile trotzdem verkauft, angeblich für $7 Millionen. Also doch schon ein sehr einträgliches Geschäft.
Ja, wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, wer auf Lösegeld steht, der sollte es bei uns in Deutschland versuchen, weil in keinem anderen Land der Welt sind mehr Unternehmen gewillt, den Forderungen von Interneterpressern nachzukommen als bei uns. Ich glaube, 43% sind es, mehr als doppelt so viel als in anderen Ländern. Weiß man denn schon, wie es die Hacker geschafft haben, da an die Daten zu kommen in Polen?
Nein, bisher nicht im Detail. Aber gut, unterm Strich kennen wir das ja, ne? Phishing und ein unvorsichtiger Mitarbeiter, Mitarbeiterin reichen wirklich ja auch, um auch die beste Absicherung einer IT dann zu knacken. Ne?
Ja, weshalb es ja auch wieder so wichtig ist, die Security Awareness aller Mitarbeiter zu schulen, wie sie zum Beispiel ja auch, kleiner Reklameblock, auch die SkyTel Akademie für IT-Sicherheit anbietet.
Gut, genau aus dem Grund bieten wir ja auch Schulungen für Mitarbeiter an, in denen man dann wirklich lernt, Angriffe und bösartige Websites zu erkennen und dann entsprechend zu reagieren. Außerdem, gut, bieten wir genau aus dem Grund noch die Simulation von Phishing-E-Mails an, damit man auf sowas in der Praxis auch einfach mal vorbereitet ist.
Aber es ist heutzutage ja auch gar nicht mehr so leicht, da noch durchzublicken. Die Täuschungen werden ja auch immer besser. Also selbst ich bin mir da zuweilen nicht so ganz sicher, ob das nun echt ist oder nicht. Aktuelles Beispiel aus meiner Praxis. Ich hatte unlängst eine Mail bekommen, vermeintlich von Ubisoft. Die haben mir geschrieben, einer meiner Accounts wäre wegen Untätigkeit gelöscht worden. Das sah erstmal echt aus, aber dann habe ich da einen Schreibfehler entdeckt. Da war eine veraltete Jahreszahl unten im Abbinder und auch die Tatsache, dass die Mail plötzlich auf Deutsch war, wo Ubisoft sonst immer auf Englisch geschrieben hat. Also da war ich plötzlich echt unsicher und deswegen habe ich dir mal die Mail zur Prüfung übergeben.
Phishing oder nicht?
Tja, und ich bin ja auch sehr froh, dass du mittlerweile wirklich sehr stark sensibilisiert bist. Aber in diesem Fall muss ich dich leider enttäuschen. Diese Mail war tatsächlich echt. Also trotz dem Tippfehler Ubisoft statt Ubisoft und Copyright 2020 statt 21. Mhm. Das Blöde ist natürlich, dass dann Unternehmen dem Anwender das nicht unbedingt leichter machen. Wie jetzt genau in deinem Fall. Du kommst auch schon ins Zweifeln und denkst, ja, das ist eine Phishing-Mail. Und ja, indem dann solche Mails versenden werden, die den Empfänger wirklich einfach verunsichern durch genau solche Fehler oder durch solche Gegebenheiten. Und wir hatten unter anderem von Kunden auch schon E-Mails vom Zoll oder auch anderen oder einigen Behörden bekommen, die dann auf den ersten Blick wirklich wirken wie eine echte Phishing-Mail, aber tatsächlich eine echte Mail waren. Ja, und dann geht's halt nur, wenn du wirklich dir das ganz genau anschaust, dass du dann wirklich herausfindest, nee, du kannst jetzt auf den Link klicken oder teilweise musst du sogar auf den Link klicken, wenn du irgendwie was möchtest. Mhm. Unterm Strich hilft es dir dann nur, wenn du die Struktur von Webseiten, URLs dann wirklich auch verstanden hast, ne? So wie wir es auch in den Schulungen immer predigen. Mhm. Also in diesem Fall ging der Link auf view.updates.ubisoft.com. Und was dann zählt, ist die Domain ubisoft.com am Ende. Und nur daran erkennst du dann wirklich auch die Echtheit. Der Rest waren dann wirklich sogenannte Subdomains.
Also siehst du, ich muss, glaube ich, nochmal nachschulen bei dir. Also die ganze Sache mit den Webseiten, URLs und so, das muss man einmal verstanden haben. Ich melde mich mal demnächst wieder an.
Genau.
Und wenn wir schon gerade mal bei den Fällen aus der eigenen Praxis sind, ich habe Ende letzter Woche auch eine Mail bekommen, in der es heißt, ich zitiere jetzt mal wörtlich, wann Sie besuchten die pornografische Webseite, ich habe angesteckt Ihr Computer mit dem Virus, der sicherte mir vollständigen Zugang zu Ihr Gerät, inklusive die Kamera, das Mikrofon, die Anrufe, die Messenger, zu all dem, was geschieht am Bildschirm, zu Telefonbuch, zu Passworten, aller sozialen Netzwerke und weiteres. Also diese Mail ist wohl gerade wieder massenhaft unterwegs, aber schon ziemlich alt, ne? Und leicht zu durchschauen.
Ja, schlechtes Deutsch muss ja auch nicht gleich heißen, dass jemand nur ein schlechter Hacker ist, ne? Und dich nicht vielleicht doch ausspioniert hat. aber du hast recht, also es fallen leider immer noch Leute darauf rein und zahlen dann Lösegeld dann ja, in Form von Bitcoins meistens. Ist natürlich auch in diesem Fall wieder ein billiger Fake, der einfach wahllos an Millionen von E-Mail-Adressen verschickt wird. Meistens aus diesen Data-Breaches, die wir ja schon besprochen haben. Also da hilft nur nicht drauf reagieren, nicht antworten und ab in den Spam-Ordner damit. Oder Papierkorb.
Was derzeit ebenfalls vermehrt in den Mail-Postfächern landet, sind Rechnungen für angebliche Anmeldungen in Streaming-Portalen im Netz.
Zweifelhafte Rechnungen.
Ja, die Masche ist dann meistens, dass man sagt, Ihre 5-Tage-Testphase ist jetzt abgelaufen und Sie müssen jetzt ein Premium-Jahresabo für mehrere hundert Euro abschließen. Kontonummer ist noch mit dabei in England und unterschiedlichste Absender gibt es dabei. Ne? Baruplay, Macplay, Didplay und so weiter. Mhm. Sieht dann ziemlich echt aus, weil sie einfach deinen vollen Namen, deine IP-Adresse, Browser, Betriebssystem und sowas alles nennen.
Wo haben die das her?
Vermutlich dann, ja, vermutlich wirklich aus alten Leaks oder sowas. Mhm. Gut, IP-Adresse kann man jetzt drüber überlegen, weißt du jetzt bei dir auch nicht unbedingt, wie deine IP-Adresse aussieht oder ausgesehen hat in den letzten paar Tagen. Da kann man also irgendwas hinschreiben.
Ja.
Aber ja, die nutzen einfach die Tatsache aus, dass jetzt ja, viele vielleicht auch zu Hause rumsitzen und sich vermehrt an den Streaming-Portalen anmelden. Und dann solche Testphasen anmelden und hoffen, dass dann jemand darauf reinfällt. Ne? Wenn man dann noch so ein bisschen droht mit Anwalt und Inkassobüro, dann ja, hat man vielleicht doch nochmal etwas bessere Chancen, da mit sowas durchzukommen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also im Zweifelsfall sollte man sich dann eine Rechtsberatung holen, zum Beispiel bei den Verbraucherzentralen. Die kennen das ganze Thema eigentlich auch schon und ja, nach Möglichkeit sollte man dann einfach auch nichts zahlen.
Und vor allen Dingen bauen die auch immer schnell so einen Zeitdruck auf. Die sagen, innerhalb von 48 Stunden müssen sie bezahlen sonst. Ne? Und versuchen die Leute dadurch noch unter Druck zu setzen.
Genau, das sind so die die typischen Maschen, ne? Und je mehr Druck, umso eher fällt man vielleicht auch dann die falsche Entscheidung.
Ja.
Und üblicherweise ist es ja dann so, du meldest dich halt irgendwo an und selbst wenn es dann verlängert wird, dann hast du trotzdem heutzutage immer die Möglichkeit, innerhalb eines Monats noch wieder auszusteigen.
Ja,
also und dann zahlst halt im schlimmsten Fall eine Monatsgebühr.
Sobald da drin steht, sie müssen innerhalb von 24 Stunden oder sonst irgendwas was machen, dann kannst du schon davon ausgehen, dass das wirklich ein Fake ist.
Genau.
Man sollte es nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, sondern auch schon mal gucken, sich wirklich informieren, ob man nicht irgendwie reagieren muss und Widerspruch einlegen, weil man sonst vielleicht doch irgendwie noch in Teufels Küche kommen kann, ne?
Ja, das auf jeden Fall, aber nicht innerhalb von 24 Stunden. Ne?
Nee.
Jetzt bei deiner Ubisoft-E-Mail, das waren ja auch 30 Tage, die man dafür Zeit hatte. Da ging es ja darum, dein Konto zu deaktivieren oder beziehungsweise zu reaktivieren, ob es sich noch gibt. Und dafür haben sie dir 30 Tage Zeit gegeben. Ne?
Ja.
Wenn da jetzt 24 Stunden gestanden hätte, dann wäre ich auch etwas vorsichtiger geworden.
Und Phishing wird auch deshalb immer perfekter, weil es inzwischen ja wohl sogar ein Tool für Hacker gibt, mit dem sich jeder Depp die perfekte Phishing-Mail basteln kann, habe ich gelesen.
Das ist ganz praktisch, ne? Also heißt LogoKit, das passt Logos und Texte auf einer Phishing-Seite dann wirklich automatisch und in Echtzeit an. Und die E-Mails enthalten für jedes Opfer einen eigenen Link, in dem dann die E-Mail-Adresse integriert ist. Und darüber weiß man natürlich auch, welches Logo man einblenden muss. Und ja, damit kann man dann wirklich eigentlich jedes Unternehmen mit ganz minimalem Aufwand nachbilden. Natürlich nicht so perfekt, wie es eigentlich sein sollte, so eine komplette Firmenwebseite. Aber es ist einfach eine kleine Login-Maske, oben ein Logo drüber und fertig ist die ganze Geschichte dann schon. Und perfide ist dann natürlich auch noch, die gehen her und nehmen deine E-Mail-Adresse und packen die schon in das Username-Feld rein, sodass das dann so ein bisschen aussieht wie die Autofill-Funktion deines Browsers. Und so hat man dann den Eindruck, du wärst schon mal da gewesen und schöpfst noch etwas weniger Verdacht. Ne? Die sind ja auch nicht ganz dumm. Eigentlich ist das so ein bisschen ähnlich wie unsere Phishing-Simulation, die wir auch anbieten, die dem Kunden ja auch wirklich möglichst echte Stories vorgaukelt. Ne? Und da hilft halt wirklich nur Vorsicht beim Anklicken von Links, wie immer üben, 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 dranbleiben.
Es ist wirklich eine perfide Masche, aber die Hacker rüsten ja auch immer weiter auf. Warnen müssen wir heute tatsächlich auch mal vor der Nutzung von E-Tretrollern, wie sie bei uns ja immer mehr im Stadtbild auftauchen, womit wir wieder mal beim höchst unsicheren Internet der Dinge wären, beim IoT.
Internet of Things.
Ja, auf dem IT-Security-Kongress des BSI, das war auch sehr spannend zu sehen, es war komplett online abgebildet. Und da hatten wirklich so eine Kongresshalle und Messehalle auch wirklich komplett nachgebildet. Das war wirklich sehr professionell gemacht. Da haben sie unter anderem auch mal wieder eine Studie vorgestellt, dass es Betreiber mit ihren Apps gar nicht so genau nehmen mit der Sicherheit. Also leichter Zugriff.
Bei den Rollern.
Genau, unter anderem da. Oder eben auch generell in dem IoT-Bereich, aber auch bei den Rollern. Also du hast dann wirklich leichten Zugriff auf die API, du kannst Daten leicht auslesen. Beim Anbieter Lime zum Beispiel konnte man Zugriff auf Nutzerdaten bekommen, die bei PayPal als Zahlungsmethode auch dann wirklich die E-Mail-Adresse des Nutzers nochmal enthielt. Beim Anbieter Tier konntest du Übersicht über die gesamte Flotte plus Bewegungsübersicht aller Roller erhalten, das ist natürlich wirklich kritisch. Bei Spin lassen sich die Roller sogar während der Fahrt einfach abschalten. Das ist natürlich nicht lustig.
Das ist übel.
Nee. Die ganzen Probleme wurden auch natürlich an die Betreiber gemeldet, aber bisher keine Rückmeldung. Also Vorsicht da weiterhin.
Ja, also bei den Rollern sollte man zurzeit wirklich ein bisschen vorsichtiger sein und auch überlegen, was man da alles in der App anvertraut von seinen persönlichen Daten. Alles bisher Geschilderte sind ja Angriffe von außen gewesen. In die Abteilung selber schuld, aber gehört wohl die Meldung, dass ein 7-jähriger Junge am Smartphone seiner Mutter mal eben für 2.753,91 € für In-App-Käufe ausgegeben hat.
Kinder und Smartphones.
Sowas kommt natürlich auch schnell zusammen, wenn du jetzt erstmal dran bist und dann diese Pay-to-Win-Spiele. Ne? Der Junge hatte zwar so eine Gutscheinkarte mit einer kleinen Summe für die Einkäufe, hat aber, als die dann durch war, einfach immer weiter einkaufen können, weil die Mutter ganz vergessen hatte, dass auch ihre Kreditkarte für Einkäufe hinterlegt war. Das war natürlich, passiert. Klar, du musst auf jeden Fall für Käufe dann so einen Passwortschutz aktivieren, damit sowas dann nicht passiert. Gerade bei Kinderhandys oder Handys, die Kinder irgendwie in die Hand bekommen.
Ja.
Oder vielleicht sowas wie eine Drittanbietersperre beim Mobilfunkanbieter, das kann man eben auch noch überlegen. und natürlich wie immer Siebenjährige nicht unbedingt unbeaufsichtigt stundenlang am Smartphone hängen lassen. Auch nicht in diesen Zeiten.
Nee, das könnte schnell teuer werden. Wobei, die Sache ist dann aber nochmal gut ausgegangen, weil Minderjährige ohne Erlaubnis der Eltern nur im Rahmen ihres Taschengeldes Käufe tätigen dürfen per Gesetz. Und die Mutter hatte gar keinen Vertrag mit dem Spieleanbieter. Und da hat das Unternehmen dann, nachdem sich die Verbraucherzentrale eingeschaltet hatte, auf 2.650 Euro verzichtet. Also wenn sowas passieren sollte, mit der Verbraucherzentrale sprechen, mit dem Unternehmen sprechen und sehen, dass man aus der Nummer wieder rauskommt.
Genau.
Max, wir hatten es ja schon öfter thematisiert, durch Covid-19 sind viel mehr Mitarbeiter im Homeoffice und dort sind die auch ein beliebtes Ziel von Cyberangriffen.
Die ja dann wirklich auch deutlich anfälliger für Phishing-Angriffe sind. Da gab es ja auch wieder eine aktuelle Studie dazu. Am anfälligsten sind interessanterweise demnach die Digital Natives in der Altersgruppe von 18 bis 29, also verwunderlicherweise, die zu 38% auf derartige Mails klicken, während es in anderen Altersgruppen nur 25% sind. Das fand ich spannend.
Ich habe mir auch überlegt, wie das zustande kommen kann, weil das ist doch gerade die Altersgruppe, die damit aufgewachsen ist und die eigentlich jede Falle kennen müsste, während gerade denkt man doch, die Älteren schnell auf solche Sachen reinfallen, aber ist eigentlich genau umgekehrt.
Vielleicht klicken die einfach schneller, ne? Das kann auch sein, dass sie den schnelleren Zeigefinger haben.
Ja, die sind vielleicht auch zu ungeduldig. Es tauchen ja inzwischen so viele Pop-up-Windows auf und sonst irgendwas, dass man einfach nur klick, 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 immer weg damit, weg damit, weg damit. Und da hat man irgendwann einmal zu viel geklickt. Vielleicht liegt es daran.
Kann passieren.
Wir werden es nicht aufklären können. In dem Zusammenhang bin ich auch auf eine Meldung gestoßen mit der Headline: In der Fernarbeit greift die Schatten-IT um sich, womit wir bei unserer neuen Rubrik namens Was ist eigentlich sind. Heute geht es darum, was ist das eigentlich eine Schatten-IT?
Was ist eigentlich eine Schatten-IT?
Naja, das sind so alle IT-Systeme, Prozesse und Programme, die in den Fachabteilungen eines Unternehmens ohne Wissen der IT-Abteilung genutzt werden. Also ich kann immer ein paar ganz gute Beispiele nennen. Ich habe mal bei einem großen Chemiekonzern einen Security-Audit durchgeführt und da haben wir dann ein veraltetes Serversystem voller Schwachstellen gefunden und schlechte Passwörter waren auch noch drauf, glaube ich. Und darauf lagen dann über 100 GB an MP3s und jede Menge Videos. Und ich weiß noch, das war, glaube ich, in Bulgarien oder Rumänien. Aber es war auf jeden Fall im Unternehmensnetzwerk eingebunden. Das war eine österreichische Niederlassung, von der aus wir das gemacht haben. Damals gab es ja noch keine Videotelefonie oder sowas. Also hat unser Ansprechpartner einfach mal den CIO aus dem Land per Chat angeschrieben und nach dieser IP-Adresse gefragt, was das denn ist. Und die Antwort fand ich super, die hat sich ziemlich eingeprägt. you mean the music server? Den kannte also irgendwie ziemlich jeder in der Niederlassung, außer eben der IT-Abteilung.
Das heißt, die haben alle auf dem Server ihre Musik abgelegt und während der Arbeitszeit da MP3s gehört und die IT wusste gar nichts davon.
Ja, schön einfach auch geteilt, so als File-Sharing-Server. Ne? Das war natürlich sehr praktisch. Dummerweise hat sich natürlich auch keiner um die Sicherheit des IT-Systems gekümmert, sodass man dann wirklich über die schlechten Passwörter irgendwo auch hätte dort einbrechen können und den Rechner dann als Sprungbrett für weitere Angriffe nutzen könnte. Ich hätte noch ein Beispiel, zweites Beispiel, Automobilhersteller. Und da hat sich der Name Herr Michel ziemlich eingeprägt. Und zwar, stell dir vor, irgendwann klingelt es beim IT-Leiter und Frage, wieso kann man denn jetzt nicht auf die Vertriebsforecasts zugreifen? Man braucht die doch jetzt ganz dringend für irgendwie so ein Reporting bei der Geschäftsführung und da sind super wichtige Daten drin. Die IT-Abteilung weiß von nix, ne? Fährt natürlich jede Menge Schelte ein und findet am Ende raus, dass ein Herr Michel, da kommt eben dieser Name, vor 2 Jahren beim Vertrieb in den Ruhestand gegangen ist. Den gibt es also da schon gar nicht mehr. Und damals hat er wohl zu seinen besten Zeiten eine Access-Datenbank aufgebaut mit allerhand Kundendaten. Und zwar auf seinem Rechner im Schrank im Büro. Also nicht irgendwo im Rechenzentrum, sondern der konnte ein bisschen programmieren, hat sich hingesetzt und hat dann gesagt, ja, Access kriege ich auch hin. Das Ärgerliche ist, nachdem der dann weggegangen war, geriet das System ziemlich in Vergessenheit. Also keiner hat dann irgendwie ein Backup gemacht, aber alle haben weiter drauf zugegriffen. ohne das natürlich im Detail zu wissen, wo welches System und wer dafür jetzt verantwortlich ist.
Ich stelle mir das gerade vor, dass da so ein Rechner im Schrank steht und seit 2 Jahren läuft und kein Mensch weiß eigentlich, dass da der Rechner steht, aber alle nutzen den noch. Das ist wirklich eine...
Spricht ja auch für das System, ne?
Ja.
Es läuft einfach.
Man sollte den Namen des Automobilunternehmens heute nicht nennen. Ich glaube, das ist keine gute Reklame für die. Aber das mit der Schatten-IT, das ist ja heute wohl dann aktueller denn je, ne? Das Problem.
Klar, natürlich durch diese besondere Situation mit dem Homeoffice natürlich. Grundsätzlich ist natürlich so, Mitarbeiter nutzen lieber die Software, mit der sie sich auskennen oder die auch möglichst einfach benutzbar ist. Und vor allem dann, wenn man die IT-Abteilung nicht fragen müssen. Also ich habe wirklich auch schon oft in Fachabteilungen erlebt, dass die IT wirklich so als Spielverderber angesehen wird, weil eben alles so kompliziert ist und weil die alles sicher machen wollen. Und ja, viele Hersteller gehen dann her, die kennen das Phänomen und versuchen an der IT vorbei, ihre Lösung im Unternehmen einfach zu präsentieren und da reinzubringen. Also es gibt zum Beispiel Cloud-Anbieter, für die braucht man nur einen Webbrowser. Und das klingt dann natürlich super verlockend, wenn man dann sogar auch der Fachabteilung sagt, ja, brauchst du noch nicht mal deine IT zu fragen, kannst einfach sofort loslegen. Und da legt man dann all seine Daten rein, ne, kriegt tolle Auswertungen und alles. Und das geht so lange gut, bis dann wirklich mal die IT ins Boot kommen muss, weil zum Beispiel irgendwie die Anbindung an irgendwelche internen Systeme, Telefonanlagen oder sowas gebraucht wird. Und dann knallt es natürlich nochmal so richtig. Und ja, im Homeoffice ist es natürlich häufig ähnlich, wenn auch eigentlich aus ganz anderen Gründen. Also man hat nicht die gewohnte Umgebung um sich, man muss sich irgendwie versuchen zu behelfen. Und dann schickt man schon mal irgendwie Daten per Dropbox an die Kollegen. Dann diskutiert man irgendwelche Themen per WhatsApp oder sonstiger Drittanbieter. Man schickt sich, das habe ich auch schon oft erlebt, irgendwelche Tabellen mit kritischen Daten drin, mit Abrechnungen oder Personaldaten, mal eben auf seinen privaten E-Mail-Account bei Google. Warum? Nur damit du das dann wirklich von deinem Privatrechner aus ausdrucken kannst zu Hause. Weil natürlich von deinem Firmenrechner im VPN ist dein lokaler Drucker, der vielleicht direkt neben dir steht, aber der ist natürlich nicht eingebunden und das ist einfach wie Wasser, das findet seinen Weg. Also irgendwas geht dann immer.
Okay, also bei den meisten Punkten ahne ich schon das Problem.
Genau, also ja, so Themen wie fehlende Datensicherung und Business Continuity, wie zum Beispiel bei dem Beispiel mit Herrn Michel und dem Rechner im Schrank, das sind natürlich das eine. Das ist ja, so ein Rechner ist nicht im IT-Service-Management aufgenommen. Wie soll sich die IT dann darum kümmern können? Da liegt das Problem natürlich irgendwie auf der Hand. Aber IT-Sicherheit an sich bei schlechtem Betrieb, wie zum Beispiel den Musikserver, wo wirklich schlechte Passwörter drin waren, oder auch dann Verstöße gegen Datenschutz und Informationssicherheit, wenn du deine Daten über Google, Dropbox, unverschlüsselte E-Mails teilst, das kann wirklich schnell zu einem großen Problem werden.
Aber was kann ich jetzt als Arbeitgeber machen, um das zu vermeiden? Also wie kann man das kontrollieren?
Das ist sehr schwierig. Also im Wesentlichen kannst du dich eigentlich nur als guter Partner aufstellen, ne? Das heißt, nicht unbedingt als Spielverderber angesehen werden, was deutlich schwieriger ist, als es sich anhört, leider. Ja. Denn klar kann ich irgendwie Salesforce innerhalb von 2 Tagen zum Laufen bringen. Das habe ich auch schon erlebt. Wenn ich dann ohne IT einfach die schon fertige Cloud-Infrastruktur nutze, die haben ja eigentlich alles schon da.
Ja.
Du musst nur deinen Browser öffnen, User anlegen und dann geht's los. Aber wenn ich dann die IT mit dazu nehmen muss, weil ich irgendwie weitere Systeme anbinden muss, dann kennst du vielleicht selbst, dann dauert es halt einfach schon mal ein bisschen länger als diese 2 Tage. Und ja, schwierig. Dann kannst du natürlich als IT noch hergehen und die ganzen technischen Register ziehen. Also Überwachung des Internetverkehrs auf irgendwelche Adressen, die dann zu Dropbox, Google, Gmail führen und so weiter. Aber das führt spätestens dann irgendwie zum Problem, wenn du mal eben die ganze Personalliste zum Drucken an deine private E-Mail-Adresse schickst. Na, das kann man zwar auch noch irgendwie überwachen, wenn du jetzt irgendwo ganz woanders bist, ein privates E-Mail-System hast. Du willst ja auch irgendwie kommunizieren, vielleicht mit jemandem, der eine E-Mail-Adresse bei Gmail hat. Und wenn du das jetzt auch noch mit überwachen willst, dann gibt es zwar auch noch so Systeme wie Data Leakage Prevention. Aber wenn du sowas einsetzen willst, das sollte man wirklich nur sehr dosiert und wirklich sehr gezielt einsetzen, sonst schränkst du die Geschäftsprozesse so stark ein, meistens stärker, als dass es nützt. Also ich glaube, das Sinnigste, was man so unterm Strich machen kann, ist seine Ohren einfach überall haben und sich dann, wie es mein Chef damals schon so schön sagte, einfach als Business Enabler verkaufen.
Ja, und vor allen Dingen auch den Mitarbeitern erklären, dass es einfach schädlich für alle ist, wenn man so eine Schatten-IT einsetzt und auf das Verständnis und auf die Mitarbeit der Angestellten hoffen, ne?
Genau, du musst dich einfach selbst gut darstellen und musst halt schauen, dass die Prozesse halt nicht dann irgendwie 2-3 Monate verzögert werden durch die IT und einfach immer wieder den Kontakt suchen zu den Fachabteilungen und sagen, wir müssen das hier gemeinsam machen, weil es geht hier um unser Unternehmen gemeinsam und die Sicherheit von unserem Unternehmen ist davon betroffen und wir kriegen alle ein Problem, wenn ihr an uns vorbei arbeitet.
Dazu noch vielleicht eine Zahl zum Abschluss. Laut einer Umfrage von NetMotion haben gut 2/3 der Außendienstmitarbeiter unseriöse Anwendungen auf ihren Firmengeräten installiert, ohne Wissen oder Erlaubnis der IT-Abteilung. Ich denke, das sollte wirklich zu denken geben. Da ist also noch viel an Sicherheit herauszuholen. Aber beschließen wollen wir unseren heutigen Podcast wie immer mit einer etwas launigeren Meldung. Stichwort Kaffee-Flatrate für Sicherheitsforscher.
Lebenslang Kaffee?
Das ist wirklich eine schöne Meldung. Hacker, hat man ja immer das klassische Bild mit Pizza und Kaffee und so. Und das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen symbolisch in dem Fall. Aber es hat wirklich ein Sicherheitsforscher, Polle van Hoof, nämlich, der hat eine Sicherheitslücke ausgenutzt in den von Nespresso verwendeten Mayfair Classic Smart Cards. Diese Karten, ja, die sind zwar schon seit über 10, fast 15 Jahren geknackt, ne, also der Sicherheitsalgorithmus darauf, sind aber immer noch sehr stark im Einsatz, ne? Unter anderem als Fahrkarte irgendwo im ÖPNV. Ich habe das auch schon als Zugang zu Firmengebäuden erlebt und das ist auch nicht lange her. Und der hat jetzt quasi mit einem Tool hat er es geschafft, die Verschlüsselung der Karte zu knacken und hat dann die Karte aufgeladen, hat sich einen Kaffee geholt und hat dann wirklich rausgefunden, welche Bytes den verfügbaren Betrag dann auf der Karte speichern. Und das hat er dann einfach geändert auf den Maximalwert. Und der lag bei 167.772,15 €. Und jetzt hat er also erstmal genügend Kaffee für die nächsten Jahre. Aber natürlich hat er auch Nespresso informiert und die bieten natürlich mittlerweile auch andere Möglichkeiten zum Bezahlen an. Wobei für mich als Kunden, also ich würde bei dieser Karte bleiben, ich würde da jetzt gar nicht wechseln. Aber muss jeder selbst überlegen. Ne?
Na dann, Prost Max. Und mit dem Gedanken an eine leckere Tasse Kaffee wollen wir diesen Podcast dann auch beschließen. Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher. Und dir, Max, vielen Dank für deine kompetenten Kommentare. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Matthias.
SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.